Attention. Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Big Show 774, Sportradio 360, unser heutiges Programm. Nein, wir fangen wieder mit dem Hinweis an. Heute sind drei Hörer sogar am Start gewesen. Kommen im letzten Teil, dazu gleich mehr. Wenn ihr auch bei der Big Show dabei sein wollt, wir spielen dann auch um kleine Preise. Ein kleines Quiz war sehr spannend heute. Wird sehr spannend werden. Dann schreibt mir bitte steilpass@sportradio360.de. So. Knapp fünf Stunden Content. Das heißt, it's gonna be a first. Wir werden heute fünf Teile haben von der Big Show 774. Und es geht los im ersten großen Teil mit Fußball. Martin Konrad war in Salzburg gestern Abend und hat sich PSG gegen Aston Villa angeschaut und das danach auch im Sky-Studio besprochen. Bei uns gibt es die nächste Analyse von Martin im ersten großen Teil. Danach Niklas Schäuble vom Wildpark-Brudler-Podcast. Wir sprechen nicht nur, aber hauptsächlich über den KSC und weil wir gerade in der zweiten Liga sind, André Vogt als letzter Part im großen Teil 1 zum VfL Wolfsburg und dann auch ein bisschen Basketball. So, Teil 2 groß beginnt mit Fußball Österreich. Ich war ja am Dienstag bei Sturm Graz gegen Fenerbahce. Darüber wird gesprochen mit Peter Altmann von der Kleinen Zeitung, mit Lukas Zara vom Standard und mit Gernot Bachler von der Kronenzeitung. Und Lukas und Gernot schauen mit mir dann auch noch ein bisschen nach Birmingham und nach Paris zum Schwimmen und zur Leichtathletik. Dazu später mehr. Und der letzte Part im großen zweiten Teil, das ist dann Motorsport mit Stefan der Weiß-Heinrich. Heute ein Solo. Eddie ist leider gesundheitlich verhindert. Der große Teil 3 geht los mit dem großen Christoph Leuchtenberg, der in Birmingham ist, wo bekanntermaßen die Leichtathletik-Europameisterschaft stattfindet. Wir gehen dann von Birmingham, von Leuchte direkt nach Paris zu Lars Becker, Schwimm-Europameisterschaft, ganz, ganz großartig. Und den dritten Teil dieses Teils bestreitet dann Gerhard Leinauer, Leini, über die Tour de France Femme, die vom ersten bis zum letzten Pedaltritt, möchte ich sagen, anschauenswert fantastisch war. Teil 4, der große Teil 4, ist dann alleine dem American Sports gewidmet, und zwar zwei Football-Teile mit Andreas Renner und Nicolas Martin. Zuerst schauen wir auf den europäischen und dann auf den amerikanischen Football und dann noch Major League Baseball mit Tom Heberlein und mit Matthias Ondracek. Und dann der fünfte Teil, da sind dann unsere #12Hörer zunächst mal gefragt. Dann haben wir Lars und Philipp. Lars, Larry und Philipp möchte ich schon vorausschicken, erfahrt ihr dann mehr. Wo wir einen Deep Dive auch in die zweite Liga machen. The Remains of the Week und ganz hinten raus noch Tennis mit Paul Häuser und mit Stefan Hempel. Ihr hörtet hier nicht first, aber ihr hörtet hier. Also auf geht's. Big Show 774. Herrschaften, es ist die Big Show 774 und wir beginnen brandaktuell noch in Salzburg, denn Martin Konrad von Sky Sport Austria ist noch in Salzburg, war gestern beim Supercup, beim europäischen Live dabei, hat danach das Spiel bewertet. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen, ja, so ist es. Salzburg gegen Paris. Ah, Paris Salz- gegen Aston Villa in Salzburg. So,
in Salzburg,
sowas. So ähnlich.
Also Martin, ich stelle bei mir eine Altersmilde fest, die mir fast ein bisschen Sorgen macht, weil ich habe in letzter Zeit nur Fußballspiele gesehen, die ich gern gesehen habe, nach Ende der WM irgendwo. Egal, wo ich reinschaue, natürlich schaue ich hauptsächlich den SK Bundegammer Sturm Graz gerne an, aber auch gestern Abend denke ich mir, das war doch ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Sag ich als Laie, ja. Was sagst du als Experte?
Würde ich nicht sagen, erstens, dass du ein Laie bist, zweitens bist du nicht altersmilde, sondern es war in der Tat so, kann vielerlei Gründe haben. Ich sage mal so, das Spiel um Platz 3 bei einer Weltmeisterschaft hat ja auch durchaus seine Berechtigung, wenn man dann sieht, was alles passieren kann, wie zuletzt bei Frankreich, England. Und ich glaube, so ähnlich darf man den Supercup auch einschätzen. Es ist natürlich ein Wettbewerb, der jetzt nicht die ganz große Bedeutung hat, aber es ist eben ein Wettbewerb, ein Finalspiel. Es geht um einen Pokal, es geht auch um einige Millionen für die beiden Teilnehmer. Und trotzdem sind sie natürlich noch in der letzten Vorbereitungsphase von einer längeren Saison in einer anstrengenden Liga, in dem Fall Premier League, Aston Villa, und für Paris geht es natürlich dann darum, auch in der Champions League erneut ganz oben zu stehen. Mit anderen Worten, das hat dann natürlich mehr als nur einen Testcharakter. Und aber trotzdem, es ist vielleicht dann so, dass man eben sagt, man kann das ein oder andere noch probieren. Man kann den ein oder anderen auch noch testen und dann entgibt sich vielleicht auch nicht diese taktischen Zwänge, wie bei einem großen Finalspiel oder K.O.-Duell, wo du einfach in erster Linie mal schaust, dass du kein Tor bekommst. Und so hat sich das auch gestern angefühlt und das war dann auch eben unterhaltsam und auch phasenweise attraktiv.
Also was ich beobachtet habe bei den beiden Trainern, du bist ja schon ein paar Tage in Salzburg und vielleicht warst du auch bei den Pressekonferenzen oder hast die Chance gehabt, ein bisschen was von den Trainern mitzubekommen, aber sowohl Unai Emery wie auch Luis Enrique, wie die sich bei den Toren gefreut haben und auch bei vergebenen Chancen sich geärgert haben, bei den beiden hatte ich hundertprozentig den Eindruck, dass ihnen das wichtig ist, dass dieser Titel auf den Briefkopf kommt.
In der Tat, und es ist ja auch diese Leidenschaft spürbar, die sie auch ausstrahlen, nämlich nicht nur die beiden selbst jeweils, sondern auch gegenüber ihren Mitarbeitern im Staff, aber auch natürlich bei den Spielern und auch letztlich, was sie mit diesen Kollegen und mit diesem Team, du hast ja bei beiden Teams in etwa 50 Menschen, die da von dem Trainer auch beaufsichtigt und sozusagen täglich auch gelenkt und geleitet werden. Du spürst bei beiden Mannschaften, aber im Besonderen bei Paris, diesen Hunger. Dieses immer gewinnen wollen. Und das ist ja, finde ich, das Faszinierende. Die gewinnen seit 2 Jahren alles, praktisch bis auf einmal den französischen Pokal. Aber ansonsten in Frankreich alles und jetzt auch international alles, was möglich ist. Club WM zumindest im Finale gewesen gegen Chelsea. Aber das heißt, es ist für sie einfach immer noch dieses Ziel, alles zu gewinnen oder dieses nächste Spiel zu gewinnen. Und das ist faszinierend, finde ich. Und dieser Hunger, der macht schon auch sehr viel aus auf diesem Niveau, wo ja alle ein sehr hohes technisches, physisches und auch sonstiges Niveau besitzen. Ich finde, das ist der große Unterschied. Und weil du das gesagt hast, ja, Sky Sport Austria war ja Host-Podcaster, also weil es immer in Österreich war, erstmals seit über 30 Jahren ein europäisches Clubfinale in Österreich, 95 zu jetzt in Wien, Champions League Finale, Ajax Milan und jetzt eben wieder in Salzburg ein Spiel. Da durften wir, weil wir im Rechteinhaber sind, dann auch das ganze Spiel sozusagen das Basissignal weltweit organisieren und dann hat man natürlich auch gewisse Vorrechte, Stichwort Interviews und das hast du natürlich auch gemerkt, wie professionell, aber auch mit welcher Leidenschaft und auch individuell die Antworten waren von den Trainern oder auch von Vitinha am Tag vor dem Spiel. Das war schon irgendwie auch bezeichnet, ist nicht so selbstverständlich.
1995 war ich mit meiner damaligen Frau in Wien, nein, da waren wir noch nicht verheiratet, mit meiner damaligen Freundin in Wien. Und naiverweise dachte ich mir, komm, da fahre ich einfach mal raus in einen Prater, da werden wir schon noch 2 Karten kriegen für Ajax gegen Milan. Na, haben wir natürlich nicht bekommen, aber ich erinnere mich gut an jenen Tag. Ich war in Wien und hat Seedorf das 1-0 geschossen für Ajax? Oder
es war Kluivert 1-0.
Kluivert 1-0.
Patrick Kluivert, ja.
Auch einer meiner Lieblingsspieler dann. Also diese Holländer mochte ich sehr gern, dass die 98 nicht Weltmeister geworden sind, das hätte ich schon gern gesehen. Ein bisschen schade, finde ich. Wer mir gestern, also Andy Herzog, hat als Co-Kommentator bei Sky, ihm hat Aston Villa besser gefallen und das bleibt natürlich dem Herzog unbenommen. Mich fasziniert einfach diese Ballsicherheit bei PSG, auch dann, dass sie trotzdem dann überraschend einen Pass spielen, den du nicht siehst, aber den der Mitspieler erahnt. Und dann haben die natürlich mit Kvaratskhelia einen Spieler drin, der irgendwie Martin gar nicht reinpasst, weil er so ein Bulle ist, aber irgendwie die perfekte Ergänzung ist. Also ich feiere diesen Kvaratskhelia. Wie ist der, wenn man ihn live sieht?
Ja, eine Maschine, aber nicht nur er. Aber natürlich, er hat diese physischen Voraussetzungen, aber auch die technischen. Die enge Ballführung, ich finde, das war auch eine dieser Verpflichtungen, in dem Fall Anfang des Vorjahres 25 auf dem Weg dann eben zur ersten Champions League Meisterschaft. Das war die richtige Verpflichtung für den Flügel. Und dem Andi Herzog sei es unbenommen, du sagst es, er hat natürlich gesehen, dass Aston Villa mehr Schüsse, mehr bessere Möglichkeiten vielleicht hatte. Aber es spricht eben für den Champions League-Sieger diese Effizienz, diese Qualität aus quasi den 3, 4 Top-Chancen eben dann auch 2 Tore zu machen. Das waren in dem Fall gar nicht 3 oder 4 Top-Chancen, aber es waren vielleicht noch 2 weitere gefährliche Angriffe, wo dann das Zuspiel nicht verwertet wurde oder nicht angekommen ist. Aber in Wirklichkeit ist eben das der Unterschied, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich habe es auch so einmal formuliert, jetzt sind die bei so einem Spiel vielleicht noch nicht auf 100%, was heißt vielleicht, sie waren auch nicht auf 100%, und haben es trotzdem gewonnen, weil sie einfach die Coolness haben, diese Chancen, diese wenigen zu nutzen. Was passiert eben erst dann, wenn die wieder dort sind, wo sie eigentlich ohnehin dann sein werden im Laufe der Saison? Also das ist schon beeindruckend, mit, wie du sagst, mit welcher Ballsicherheit, aber auch wie sie dann das Pressing ansetzen in gewissen Momenten und Aston Villa sozusagen wirklich hoch attackiert haben und auch den Ball erobert haben. Und ich finde trotzdem auf den Seiten mit Hakimi und Nuno Mendes, aber vor allem Hakimi, das ist außergewöhnlich, um nicht zu sagen top, top, top. Also Hakimi, wie der dann in den vielen Aktionen plötzlich immer Mittelstürmer ist, aber gleichzeitig ist er auch wieder hinten. Es wird dann natürlich auch wieder von Zaïre Emery in dem Fall abgesichert. Aber das ist schon faszinierend. Also diese Zange auf der Seite, die würden sich andere Top-Teams wünschen. Und ich glaube, deshalb führt auch wieder der Weg über die neue Champions-League-Saison ausschließlich über Paris.
Auf der anderen Seite aber, hilf mir bitte, ein 17-jähriger Stürmer, von dem ich davor noch nie was gehört habe, der ausschaut, als ob er sich verirrt hätte, weil er eigentlich bei den Kugelstoßern in Birmingham bei der Europameisterschaft am Start sein sollte.
Der wäre ein guter gewesen. Den hätte man unterbringen sollen. Stimmt, leichtathletisch.
Ja, ja. Aber ein Bulle. Romelu Lukaku nur in jung, finde ich. Ich glaube, also habe ich das richtig verstanden, der hat für Luxemburg ein paar Junioren.
A-Nationalmannschaft. Dreimal.
Heuer und letztes Jahr. Könnte aber noch für England spielen. Warum?
Ja, er hat im Nachwuchs in England gespielt auch schon und jetzt dreimal für Luxemburg. Es gibt ja diese Regelung, unter 18 kannst du und danach auch noch, wenn du ein oder zweimal für eine A-Nationalmannschaft spielst. Also er hat noch die Möglichkeit, aber er muss sich jetzt dann bald entscheiden. Kann übrigens auch noch für Kamerun spielen. Also er hatte mehrere Wurzeln, ist in England geboren, aber hat eben auch die Wurzeln aus offensichtlich auch aus Luxemburg, weil er dort auch aufgewachsen dann ist. Deswegen hat er auch die Staatsbürgerschaft offensichtlich, die EU-Staatsbürgerschaft in Luxemburg und ist eben, aber jetzt eben bei Aston Villa. Also er hat ja dann in Luxemburg und in dem ein oder anderen französischen Team kurz gespielt, bevor er nach England gegangen ist. Also es ist ein interessanter Spieler mit 17, natürlich unglaubliche Wucht und ein Rohdiamant. Ich glaube, den werden wir noch öfter sehen, auch jetzt dann in der kommenden Saison in der Premier League, natürlich nicht von Beginn an immer, weil er eben mit Watkins da eigentlich ein Top-Stürmer ist, aber eine interessante Ergänzung.
Ja, bin ich gespannt, weil gut, bei den Engländern muss er natürlich schauen, wie ist da die Sachlage, wie lange wird Harry Kane noch spielen? Ich bin jetzt 17, wenn Kane noch 2, 3 Jahre spielt, ist er immer noch erst 20 und könnte die Nummer-1-Option sein in England. Und das macht also deutlich mehr Spaß als Luxemburg. Für mich ist die Entscheidung, Martin, wenn ich sie treffen müsste. Also Luxemburg scheitert einmal aus, würde ich sagen. Ja, du kannst dir überlegen, ob du für Kamerun spielst oder für England.
Genau. Ja, also würde Andi Herzog hat es, glaube ich, auch so gesagt. Er glaubt, dass spätestens nach diesem Spiel klar ist, bei welcher Nationalmannschaft er spielen wird. Andererseits, was weiß man schon. Vielleicht gibt es noch ein paar Luxemburger Rohdiamanten und dann... Dann zittern wir Österreicher bei der nächsten Quali vor Luxemburg.
Also ich habe Andi Herzog gestern gerne zugehört, aber was ich ein bisschen vermisst habe, war, dass er dann gesagt hat, und übrigens in Österreich, da gibt es in der Jugend von Altach auch so jemanden oder in der Jugend von Salzburg. Gibt es irgendwo einen, weißt du, das fehlt mir irgendwie. So einen bulligen, der Astronautovic kann man ja sagen, ist auch gewissermaßen bullig gewesen, jetzt nicht so wie der Mjabo, wie er spricht. Wie heißt er, der 17-Jährige? Jetzt habe ich ihn noch gar nicht genannt, weil ich hoffte, dass du es machst.
Brian Maggio. Nein, also ich glaube, er hat es deshalb nicht gesagt, weil es auch, also meines Wissens, es gibt natürlich Stürme in der österreichischen U17, U19. Der U17-Vize-Weltmeister, da war der Moser, der jetzt bei Salzburg auch aufgerückt ist in das Profiteam, aber leicht angeschlagen ist, deswegen auch noch nicht zum Einsatz gekommen ist in der Vorbereitung. Aber und auch nicht in den ersten Pflichtspielen. Aber es gibt jetzt keinen, der nur annähernd diese Statur hat. Also ja. Der sich auch so bewegt. Das ist ja außergewöhnlich. Der 2009er Jahrgang, den wir da gestern gesehen haben bei Aston Villa. Sowas gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft. Und in Österreich hofft man natürlich auf den einen oder anderen, aber das wird noch dauern. Und ich weiß nicht, ob es die mit 17, 18, 19 jetzt hochtalentiert sind. Das heißt ja nicht, dass die es dann auch, weil sie ja noch nicht in einer Kampfmannschaft spielen, ob sie es dann auch tatsächlich schaffen. Und das heißt, bis dorthin musst du mit Kalajdzic und dessen Zukunft übrigens auch noch offen ist, Wolverhampton Vertrag, aber ich glaube, der ist dort nicht als Nummer 1 gesetzt. Und im Sturm und Gregoritsch hoffen. Also dann gibt es natürlich noch Florutz und so, also es gibt schon noch Stürmer, aber jetzt solche Granaten, wo man sagt, das sind dann die Startfix-Elf-Fix-Spieler, das sehe ich momentan nicht.
Nochmal zurück zum Event insgesamt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann neigt die UEFA ja dazu, nicht in die ganz, ganz großen Stadien zu gehen für den Supercup. Gestern, also in Salzburg, passen ungefähr 30.000 rein, die dann, glaube ich, auch da waren, wenn ich das Fernsehbild richtig gedeutet habe. Aber ist da die Überlegung, denkst du, dahinter, dass man sagt, naja gut, wenn wir jetzt meinetwegen ins Olympiastadion in Rom gehen, das kriegen wir niemals voll. Machen wir es lieber so in einem bisschen kleineren Stadion, damit die Stimmung passt.
Ich glaube, das ist der Grund. Es war ja bis vor knapp 20 Jahren war ja dieses Finale immer in Monaco. Wissen wir, dass dort 15.000 reingehen. Davor im alten Jahrhundert waren die Spiele ja noch Hin- und Rückspiele im 70er, 80er und 1990er Jahren. Und dann hat man eben vor 15, 16 Jahren gesagt, okay, suchen wir einen Austragungsort. Und in der Tat, man hat dann eben, es waren zwar auch Spiele in Budapest und in Warschau mit größeren Stadien, aber in Wirklichkeit geht man dorthin, wo es eben nicht die ganz großen Teams gibt, die auch regelmäßig in der Champions League spielen. Und deshalb war es eben heuer in Salzburg, letztes Jahr in Udine, davor auch in Helsinki, in Tallinn, in Tiflis. Also auch bewusst der Weg in Länder und Nationen, die über Stadien verfügen, aber eben vielleicht Kapazität 30.000 bis 45.000. Und die dann eben auch in den Genuss kommen, den Champions League-Sieger gegen den Europa League-Sieger zu sehen. Und gestern war es eben ausverkauft. Offizielle Zuseherzahl ist dann knapp unter 29.000, weil ja auch viele Offizielle da sind, die dann natürlich und auch Medien akkreditiert und Mitarbeiter, weil es ja doch eine Riesenproduktion ist. Auch vom technischen Standard her geht das ja in die Richtung Champions League-Finale oder zumindest Europa League-Finale. Also das ist dann schon eine große Angelegenheit. Und ja, es ist eben der erste Titel, der ausgespielt wird, international, europäisch, in einer Fußballsaison. Und wie du richtig erkannt hast, man spürt ja auch, dass es für alle durchaus Beteiligten ein Interesse gibt, es zu gewinnen. Ja, es gibt auch noch 4 Millionen für den Sieger oder sogar ein paar mehr und für den Verlierer ein paar 100.000 weniger. Also das ist schon auch ein Thema natürlich für beide Mannschaften in einer Vorbereitungsphase, die dann noch einmal auch ein echter Gradmesser ist, der jeweilige Gegner.
Jetzt ist Alexander Ceferin, wenn ich eine Liste machen würde an Sportfunktionären, denen ich vertraue, dann ist Alexander Ceferin wahrscheinlich relativ weit oben auf der Liste. Vielleicht sogar die Nummer 1, die Nummer 2 hinter Sebastian Coe als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Aber inwieweit war die ganze Geschichte gestern auch politisch? Weil ist es der Besitzer von Paris Saint-Germain oder der Vorsitzende oder der Hauptsponsor, wie auch immer, wird ja angeblich als Gegenspieler von Gianni Infantino ins Spiel gebracht. Hat das irgendeine politische Komponente gestern gehabt für dich?
Nein, also es gibt natürlich, der Austragungsort und der Tag sind ja schon bestimmt und zu einem Zeitpunkt vor einem Jahr, wo noch keiner gewusst hat, wie sich dieses letzte Fußballjahr entwickelt, auch mit dieser Weltmeisterschaft und den, ich sage einmal, doch auch etwas überraschenden Ereignissen rund um einen Staatspräsidenten und um den FIFA-Präsidenten. Und in der Tat, das gestern war dann auch der Zufall, dass mit dem Champions League-Sieger PSG auch der Präsident, Vorstandsvorsitzende Nasser El Khelaifi kommt oder Al Khelaifi kommt. Und der natürlich, seine katarische oder er ist ja da auch der Vorsitzende dieser katarischen Investorengruppe, die ja vor 15 Jahren Paris um 70 Millionen Euro gekauft hat und mittlerweile über 4 Milliarden oder 4,5 Milliarden investiert hat. Jetzt hat sich aber den
mittlerweile sind die auch so viel wert, Martin. Aber die sind
genau,
auch so viel
jetzt,
wert, glaube ich.
Genau, das hat sich ja, da war auch langer Atem, aber das ist halt möglich und das Ergebnis spricht jetzt ja ohnehin für sich. Und jetzt kann man sagen, da ist wieder viel Geld geflossen und das wird ja gerade in Deutschland und Österreich sehr kritisch gesehen. Fakt ist, wenn ich aber dann diese Mannschaft sehe, dann ist dort sehr vieles richtig gemacht worden, weil das ist ja, das hat ja nichts jetzt nur damit zu tun, wer da dahinter steckt, ob das ein amerikanischer, ein chinesischer oder katarische Investoren sind oder Eigner. In dem Fall geht es ja auch, wie die Art und Weise ist, wie Fußball gespielt wird. Also das war natürlich viel Zufall, dass dann die gestern sich alle getroffen haben. Aber es ist natürlich dann schon die Möglichkeit, wenn ich sehe, der UEFA-Präsident Schäferin spricht natürlich sehr viel und intensiv mit dem PSG-Präsidenten, der eben aus dem arabischen Raum kommt und damit auch ein bisschen den Einfluss hat in den asiatischen Bereich. So, und dann war ja gestern auch noch zu Gast der Präsident der Afrikanischen Fußballunion, also vom CAF, ne, von der Confédération Africaine de Football. Und das ist der Motsepe. Der war natürlich auch zu Gast, weil es eine Grundsatzvereinbarung zwischen UEFA und CAF gibt über viele Themen und Dinge, inklusive Schiedsrichter. Wesen. Und das war ja dann gestern schon der Punkt, wo man dann auch wieder ein Zeichen gesetzt hat, dass jener Somalier, der nicht in die USA einreisen durfte, der Schiedsrichter des Jahres 25 in Afrika, dass der diese Leitung des Supercup-Finals in Europa bekommen hat. Also da war gestern schon auch ein Treffen zwischen Afrika, Asien, Europa, wo ich sage, da sind wir dann schon bei über 100 Verbänden innerhalb der FIFA. Und dann wird spannend, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen gegen den FIFA-Präsidenten. Weil solange er die Mehrheit hat, kann er durchtauchen, sage ich mal. Und das ist sicherlich nicht gegeben. Also insofern, ja, hast du recht. Da gibt es auf alle Fälle Themen. Schäferin war auch gestern bei Sky im Interview. Aber natürlich ist auch im Vorfeld klar, dass er nicht genau zu diesen Themen dann auch Stellung nehmen kann.
Naja, aber er hat gesagt, und das habe ich glaube ich schon vernommen, wenn Österreich wieder mal ein Champions League Endspiel haben möchte, im Praterstadion wird es nicht stattfinden. Oder im Ernst-Happel-Stadion.
Genau, aber da war jetzt nicht sehr mutig, dass das alte Happelstadion nicht Champions League finaltauglich ist, ist uns klar, wenn man dann solche Tempel sieht wie in Madrid, in Bernabeu oder auch in Lissabon oder in Wembley oder in München, dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das heißt, ja, da hat er durchaus recht, da müsste sich etwas tun. Aber das ist ein anderes politisches Thema, das Politische, was du natürlich gemeint hast. Und ja, das ist natürlich dann das Weltfußball-Politik-Thema. Aber ja, also in der Tat, Champions-League-Finale wird es nicht geben, aber dafür war es eben ein Supercup-Finale in Österreich.
I let you go on this one, Martin. Ganz, ganz harter Cut, aber Holger Gerz und ich trauern ja ein bisschen, weil Romano Schmid wohlgemerkt, der Werder Bremen verlassen hat. Und er geht mit Florian Grillitsch zum Aufsteigen in die Serie A, und du kennst die Serie A ja wie deine Westentasche. Ist das ein Verein mit Ambitionen? Ich glaube, die haben ja auch einen Besitzer, der Geld mitbringt. Ich habe das jetzt nicht so genau gelesen in der kleinen Zeitung, war auch nicht so ausführlich beschrieben, aber warum? Romano Schmid, dachte ich, Premier League, meinetwegen. Jetzt ist es Italien geworden, gemeinsam mit Grilic, bin kein Fan von Grilic. Ich finde, der ist der große Verlangsamer jedes Fußballspiels, aber okay, er hat sicherlich seine Qualitäten, weil er doch irgendwo unterkommt, aber wo gehen die beiden Jungs hin?
Sie gehen nach Frosinone, südlich von Rom. Mannschaft war schon immer wieder in der Serie A, ist dort auch, wenn man so möchte, so regional bedingt, auch sind die ganz gut, die haben das immer wieder verstanden, auch Serie B, Serie A zu spielen und sind aber jetzt, du hast das schon angesprochen, neuer Besitzer, ausländischer Besitzer, investieren mehr und haben natürlich jetzt auch dementsprechende Hoffnungen. Und wie dann gerade das Scouting oder die Zusammenstellung einer Mannschaft läuft, um dann eben gerade diese Spieler auszuwählen, das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Ja, Fakt ist aber natürlich, bei Romano Schmid ist es schon auch nachvollziehbar, hat noch ein Jahr Vertrag. Wenn Bremen noch ein Geld mit ihm machen möchte, müssen sie es jetzt machen, denn wenn er nicht verlängert, wenn er nicht wechselt und bei Bremen bleibt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, nächstes Jahr ist er ablösefrei oder sie müssen ihm mehr Geld geben, wenn er bleibt. Und natürlich dann die Frage für ihn gewesen, wahrscheinlich, wohin geht er, aber offensichtlich kriegt er sehr viel Geld, weil eben Frosinone auch die Möglichkeiten hat, mehr als in Deutschland. Und die Serie A kann natürlich für Spieler, die Tempo haben, schon interessant sein. Ja? Also das ist, die ist ja gerade auch im Umbruch dort, die Serie A. Und wenn man dann sieht, was Gasperini geschafft hat mit Atalanta, jetzt auch mit Roma versucht, Das sind ja genau diese Art von Spiel, die den eher gemächlichen anderen Mannschaften Probleme bereiten. Juventus, Lazio, die haben ja keine gute Meisterschaft gespielt und Inter hat einfach diese absoluten Topstars und deswegen schaffen sie es auch immer wieder. Aber eben, Como habe ich jetzt noch vergessen, weil Como das auch mit Fabregas geschafft hat, den Fußball ein bisschen, sage ich einmal, den moderneren auch in Italien unterzubringen in der Serie A. Und das kann mit Schmidt schon passieren. Grilic, da bin ich bei dir, ist vielleicht ein anderer Typ, aber ich kenne jetzt nicht die gesamte Kaderzusammenstellung von Frosinone. Vielleicht brauchen sie auch einen, der ein bisschen vor der Abwehr der Taktgeber ist und auch vielleicht manchmal diese Übersicht hat. Für ihn persönlich, glaube ich, ist so eine Liga wie eben die niederländische oder die portugiesische, wo er jetzt zuletzt war, und eben die italienische vielleicht dann doch die richtige als die deutsche, weil das Tempo vielleicht dadurch dann auch in Italien auch nicht so ist, wo man dann vielleicht ständig nur Pressing hin, Pressing her, hohe Bälle, sondern wo auch ein bisschen, ich sage mal, gepflegter versucht wird, Fußball zu spielen. Und das heißt dann nicht immer auch schnell in dem Fall. Obwohl bei Paris sieht man, es ist gepflegt und schnell, aber das ist dann eine andere Geschichte.
Großartig. Also, das schauen wir uns alles an. Ich warte immer noch auf das erste Fußballspiel in diesem Jahr, das mich nicht begeistert, und werde aber leider am Samstag nicht mehr in Volzberg sein, wenn der ruhm- und glorreiche ASK Volzberg zu Hause gegen Bregenz spielt. Nachdem Volzberg, das möchte ich noch kurz in diesem ersten Teil mit Martin Konrad erwähnen, vergangenes Wochenende in Wien bei Rapid 2 mit 3:1 gewonnen hat. Guter Spielverlauf für die Volzberger, erste Minute gleich das 1:0, aber trotzdem 3:1 bei Rapid 2, das nehme ich anytime. Martin?
Großartig.
Ja, ist schon, oder?
Ja.
Ja. Ich bin heute wieder vorbeigejoggt und ich denke mir nur, wie soll das funktionieren, wenn Sturm Graz da zum Cup-Spiel kommt, wo sicherlich 5.000 Grazer gerne mitkommen würden ins Stadion.
Ja, sie haben überlegt, ob sie es noch einmal wechseln, aber ich glaube, das kommt jetzt doch nicht dazu. Da gab es dann offensichtlich keine Vereinbarung, aber es wäre möglich, eben mehr Zuseher woanders, also in dem Fall in Graz. Aber ich glaube, Stand jetzt, und da wird sich auch nichts mehr ändern, findet das dort statt, wo du herkommst, in Volzberg.
Das ist ein Wahnsinn, wo ich jetzt 10 Minuten zu Fuß, wenn ich langsam gehe, wenn ich jogge, dann sind es nur 500. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 774 und wir tauchen jetzt erstmals tief ein in die zweite Fußball-Bundesliga mit jemandem, der mir ans Herz gelegt wurde, von niemand anderem als unserem persönlichen Lieblingswirt, Holger Britzius, Holle vom Stadion an der Steißheimer Straße, hat gesagt, ja, ich bin KSC-Fan, aber wenn du wirklich was wissen möchtest, dann frag doch mal bei Niklas Schäuble nach. Guten Morgen, lieber Niklas.
Moin, Jens. Und ich muss sagen, ich glaube, so nett wurde ich noch nie in einem Podcast angekündigt. Vielen, vielen Dank.
Ja, also wenn Holle das für dich die Hand ins Feuer legt, dann umso gern.
Es Holle, sind, bester Mann.
Bester Mann, auf jeden Fall. Du bist ja, zweigeteilt. Ja, wie wir alle sagen würden. Ja, Michi würde es vielleicht nicht sagen, weil Michi ist ja VfB-Fan, der Co-Host des Stadions an der Schleißheimer Straße, aber das ist ein anderes Thema. Du bist zweigeteilt. Auf der einen Seite, dein Podcast sind die Wildpark-Brodler, richtig?
Genau, korrekt.
Und du bist im wirklichen Leben, bist aber auch mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, sondern vollständig bei der Funke Media Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also ich bin gelernter Journalist, aber den Podcast, den betreibe ich zusammen mit meinem Kumpel Boris. Kleine Anekdote, auch lustig. Wir betreiben den Fan-Podcast über den KSC aus München und Gibraltar. Da lebt er, kommt aber auch aus Karlsruhe, genau wie ich. Also es ist so ein bisschen ein Exil-Podcast, aber Entschuldigung, aber ich bin regelmäßig in Karlsruhe. Also ich verbinde es immer. Ich bin eigentlich einmal im Monat im Stadion, die Strecke in München-Karlsruhe, das geht sich auch voll aus, habe auch Family noch dort, Schwager mit Sohn und Kids und meine Eltern, mein Bruder. Also ich verbinde es immer. Und um deine Frage zu beantworten, genau, also ich bin zwar gelernter Journalist, da lernt man natürlich so ein bisschen das Handwerkszeug, wie produziert man einen Podcast zum Beispiel, wie stellt man die richtigen Fragen, wenn man auch mal einen Gast hat wie Mario Eggemann, Sportgeschäftsführer, oder Michael Becker, den wir auch schon im Podcast hatten, unseren Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. Das macht es auf jeden Fall aus und das ist echt cool. Also das macht super Bock, da die Skills mit einzubringen. Aber den Podcast, den betreibe ich wirklich als Fan und komplett aus der Fanbrille. Mhm. Und ja, das macht riesen Spaß, weil viele Leute uns immer wieder spiegeln, dass es denen gefällt. Wir hatten das Glück, dass wir 2019 gestartet sind und der erste und einzige Podcast, Fan-Podcast über den KSC waren.
Ja.
Und jetzt nach und nach kommen ein paar nach. Ich fand das super schade, habe das auch gar nicht verstanden. Warum sind wir echt der erste und einzige Podcast? So jeder Rumpelverein hatte irgendwie damals einen Fan-Podcast, nur der KSC nicht. Und jetzt ist der KSC nicht der FC Bayern, aber wir haben eine ziemlich große und treue Fanbase, würde ich mal behaupten, als Bundesliga-Gründungsmitglied auch. Und da haben wir gesagt, ja, lass es doch mal machen. Und ja, das läuft gut und es macht Riesenlaune.
Fantastisch. Apropos Fansicht. Also ich habe es ein bisschen weiter als du. Ich wohne wie du in München. Mhm. Und mein Herzensverein ist aber der SK Puntigamer Sturm Graz, bei dem ich gestern Abend, am Dienstagabend zu Gast war.
Aber da sind wir ja Freunde.
Also da gibt es eine Fanfreundschaft.
Genau, genau. Ja, da muss ich auch gleich eine geile Anekdote erzählen, aber ich will dir nicht ins Wort fallen.
Erzähl gerne gleich. Ich möchte nur Folgendes sagen. Also ich war gestern im Stadion gegen Fenerbahce. Es war von vornherein klar, dass Sturm da nicht mit 3 Toren Unterschied gewinnen kann, weil der Unterschied einfach zu groß ist zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber in die diesjährige Mannschaft war ich ein kleines, und bin es immer noch, bin ein kleines bisschen schockverliebt, weil da ist Tempo drinnen, da sind Leute drinnen, die ich davor überhaupt nicht kannte. Aber du merkst, das ist ein bisschen anders als die Jahre unter Christian Ilzer, die sehr erfolgreich waren. Möchte ich jetzt überhaupt nicht kleinreden. Aber ich mag diese Mannschaft 2026, 2027 von Sturm Graz sehr. Wie geht's dir mit der Mannschaft des Karlsruher SC 2026, 2027?
Genau so. Also ich glaube, da haben wir echt eine Parallele. Fun Fact, ich glaube, Sturm war ja auch an Maxi Senf dran, ne? Die wollten ihn ja schon mal verpflichten.
Ja.
Und ich habe mich auch im Vorfeld, Vorbereitung auf die Saison, mit Lukas Brandl unterhalten. Liebe Grüße nochmal, der technische Direktor von der SV Ried. Und der hat mir auch irgendwie so ein bisschen suggeriert, ja, an dem waren schon viele interessiert. Und Maxi Senf galt schon als heißes Eisen in Österreich als Trainer. Und mir geht's genauso. Also ich war ja am Samstag im Stadion und was die da abgefeuert haben, gerade in der zweiten Halbzeit, das war schon beeindruckend, obwohl es der erste Spieltag war. Das Testspiel gegen Inter Mailand sah schon echt gut aus und vielversprechend. Gut, da kamen auch wieder Leute an, haben gesagt, ja, Inter Mailand, krasse Mannschaft, auch der C-Kader wird das Doppelte am Marktwert haben wie unsere Truppe, aber die sind ja noch mitten in der Vorbereitung und sind noch gar nicht eingespielt. Aber auch da haben wir uns schon teuer verkauft im Wildpark. Und was mich am meisten beeindruckt hat, glaube ich, am Wochenende war, und das war auch dann der Punkt, wo ich, glaube ich, genau mit dir mitgehe, wie es dir mit deinen Grazern geht und wie es mir mit meinem KSC geht, da kamen so viele Neuzugänge auf den Platz, die sofort auf Anhieb richtig gut funktioniert haben, dafür, dass die erst seit 6 Wochen miteinander kicken. Das muss man sich ja auch erstmal vor Augen führen, ne? Und klar, das ist eine Momentaufnahme. Man weiß noch nicht, in welche Richtung das am Ende geht. Zweite Liga ist eine absolute Wundertüte. Aber wie die sich reingehauen haben, wie wir taktisch da auf Bielefeld reagiert haben, die haben in der ersten Halbzeit mehr gehabt vom Spiel. Die haben auch ein gutes Auswärtsspiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber wie Maxi Senft und sein Trainerteam da mit den Wechseln auf die Achter von Bielefeld reagiert hat und dann spielbestimmt war. Also wir haben da wirklich ein Torchancenfeuerwerk abgefeuert in dem Sinne und müssen da eigentlich auch höher als 2-0 führen. Klar hatten wir in der ersten Halbzeit auch Lattenglück, das, so ehrlich muss man sein an der Stelle. Aber mir geht's jetzt erstmal nur auf die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind. Und das war, finde ich, schon mindestens beeindruckend, wie schnell da Automatismen schon gegriffen haben, wie gut die eingespielt waren und vor allem, wie sehr die dann Druck ausgeübt haben auf eine, wie ich finde, keine schlechte Zweitligamannschaft, die Bielefeld da aufgestellt hat.
Die Anekdote zu Sturm Graz.
Die Anekdote zu Sturm Graz, pass auf, so geil. Ich habe meinem Bruder mal vor ein paar Jahren geschenkt, eine Auswärtsfahrt Holstein-Kiel. Und wenn man jetzt weiß, wo Karlsruhe liegt und wo Kiel liegt, ist klar, das ist wirklich eine Odyssee. Übrigens auch guter Kinofilm. Das war total geil. Wir sind,
Stopp. Ich kann ihn mir nicht anschauen. Ich kann Matt Damon nicht mehr ernst nehmen.
Was?
Tut mir leid. Matt Damon hat viel zu viele Rollen schon gespielt. Ich sehe dann nicht Odysseus, sondern ich sehe Matt Damon. Also ich möchte ihn mir ja anschauen. Aber ist der einzige Grund, warum ich ihn mir nicht angeschaut habe. Entschuldige, das habe ich dir unterbrochen.
Alles gut, dafür ist ein Podcast ja da, dass man abschweift. Long story short, es gab einen Sonderzug nach Kiel ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2023, so 24, sowas, nagel mich da nicht drauf fest. Auf jeden Fall war das geil. Wer schon mal mit dem Sonderzug in so eine lange Auswärtsfahrt gemacht hat, weiß in etwa, wie es abläuft. Man trifft sich in der Nacht davor am Hauptbahnhof, dann wird erstmal Bier eingeladen, dann wird der Zug genommen und dann fährst du ja wirklich von Karlsruhe nach Kiel. Das sind ja immer so gemietete, alte 90er-Jahre-Züge meistens von Unternehmen, die das anbieten. Du fährst ja auch irgendwie nie 8-9 Stunden und wir schlendern da so durch den Zug, gab auch zwei Partywaggons und man kommt dann so ins Gespräch miteinander. Entschuldigung. Und plötzlich laufen mir so drei Leute im Grazer Trikot über den Weg und ich denke so, hä, krass. Und hab die halt mal angesprochen. Also, ey, geil, kommt ihr aus Graz oder wie? Und ich sag, ja, die sind von Graz nach Karlsruhe. Das ist ja auch schon mal eine Strecke.
Sie sind schon mal 7 Stunden mit dem Auto, wenn es gut ist.
Schon mal 7 Stunden mit dem Auto. Und dann sind die mit uns mit dem Zug von Karlsruhe nach Kiel gefahren. Also die haben wirklich für ein Spiel wahrscheinlich 15 Stunden Fahrt auf sich genommen. Wahnsinn. Und ich sag, ja, und dann fahren wir wieder zurück. Ich sag, Alter, wie krass seid ihr denn bitte drauf? Also das hat mich wirklich geflasht. Das waren angeblich so 10-12 Mann, die da mit am Start waren. Also das fand ich schon beeindruckend. Das ist schon krass. Und sowas schafft halt der Fußball, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich meine, da schweife ich jetzt wieder ein kleines bisschen ab, aber natürlich würde ich es toll finden, wenn Handball, Basketball, irgendwelche anderen Sportarten denselben Stellenwert hätten. In Deutschland und in Österreich ja auch. Gut, in Österreich haben wir natürlich mit unserem Skifahren im Winter etwas, das ungefähr gleich wichtig ist. Aber solche Dinge, wie du gerade beschrieben hast, und so beschissen die Fußball-WM aus vielen Aspekten im Sommer wieder war, aber es ist halt der Fußball, der am Ende des Tages die Leute zusammenbringt. Und das finde ich dann halt immer noch faszinierend, ein bisschen, ja, nein, ja. Nicht mal traurig, aber faszinierend. Geht's dir
ja
auch
und so positiv verrückt irgendwie, ne?
Ja. So, Maxi Senf, du sprichst ihn an. Da kommt jetzt ein Trainer aus Ried, geht in die zweite Liga. Man dachte ja, wenn man letztes Jahr sich die österreichische Fußball-Bundesliga angeschaut haben, hat, dass die Kübauer eher nach Deutschland gehen würde, aber offenbar ist da kein Angebot gekommen, weil er sich vielleicht auch zu fein war für die zweite Liga. Welchen Fußball möchte Maxi Senft in Karlsruhe spielen lassen? Welchen kann er spielen lassen mit dem Kader, den er hat?
Also ich habe mich ja auch über Maxi Senft so ein bisschen informiert, als dann klar war, er wird's. Das war wirklich eine Personalentscheidung, mit der keiner gerechnet hat. Den hatte wirklich niemand auf dem Schirm. Da vorne sieht ja irgendwie Namen kursiert wie Marcel Rapp oder Lukas Kwasniok, die ja auch schon so ein bisschen KSC-Vergangenheit haben. Und dann hat unser Sportgeschäftsführer Marco Eggemann mit Timon Pauls Maxi Senft aus dem Hut gezaubert und wir haben erstmal alle Fragezeichen am Kopf und haben gesagt, noch nie gehört. Aber das Gute ist ja, dass es auch in Österreich viele Fan-Podcasts gibt und er war ja, glaube ich, da schon bei 2 oder 3 zu Gast. Ich habe mir einen voller Länge angehört, den Namen weiß ich gerade nicht mehr. Aber sehr, sehr spannende Vita hat er mitgebracht. Schon allein mit dieser Poker-Vergangenheit, die ist ja auch schon witzig irgendwie. Mhm. Aber was ich dann so ein bisschen rausgehört habe und was mir dann auch Lukas Brandl erzählt hat, den technischen Direktor mit der SV Ried, mit dem ich mich auch unterhalten konnte, so dass die schon eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie die Fußball spielen wollen. Und dass vor allem er ja mit Ried auch wirklich Erfolg hatte. Das war ja der zweitkleinste Etat in der Liga und die haben ja trotzdem fast die Conference League geschafft. Gegen Rapid ist er irgendwie nur knapp gescheitert. Also das ist schon ein Milestone, muss man sagen, das hinzukriegen. Und die haben bei sich im Verein einfach ein ganzheitliches Verständnis von Fußball. Also da weiß da tickt der Sportgeschäftsführer genauso wie der technische Direktor, genauso wie der U19-Trainer gefühlt. So die wissen ganz genau, was sie wollen, worauf es ankommt, was sie brauchen und welche Spieler sie dafür brauchen. Und was ich auch spannend fand, rauszuhören, dass Maxi Senf vor allem einer ist, der ganz klare Stärke- und Schwächenprofile von seinen Spielern anlegt und Spieler nicht so gerne in Schubladen steckt. Klar, jetzt kannst du wahrscheinlich einen Torwart nicht in den Sturm stellen, aber was so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass gerade bei jungen Spielern, und da ist er beim KSC genau richtig, weil wir aus der Not eine Tugend gemacht haben über all die Jahre. Der KSC ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, haben eine starke Akademie, bringen jedes Jahr, ja, wenn wir Glück haben, 1-2 Nachwuchsspieler raus. Jetzt gerade bestes Beispiel am Samstag, 2 Spieler mit 19 Jahre oder jünger in der Startelf. Mit Rafa Pinto Pedrosa, Daniel Sohr, der aus dem Nichts aus der U19 auf einmal im Profikader spielt und sein Zweitligadebüt gibt. Plus Dennis Offley, den wir von Bayern geholt haben, auf der linken Abwehrseite, der auch schon mal Champions League und Bundesliga gespielt hat. Jeweils nur einen Einsatz, aber für den haben die Bayern übrigens auch eine Rückkaufoption. Das heißt, sagt schon mal einiges, dass sie den wieder haben wollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er will, glaube ich, einfach stark pressen, stark anlaufen Und vor allem, was mich jetzt auch gegen Bielefeld beeindruckt hat, ist diese taktische Variabilität. Also, dass wir mehrere Systeme können, dass wir uns auf Gegner einstellen, dass wir wenig ausrechenbar sind und dass er gerade mit den jungen Spielern, und unser Kader ist extrem jung, das ist immer noch ein Phänomen. Wir haben so eine Achse von 4, 5 Zweitligaspielern aus der vergangenen Saison mit einem Marvin Wanicek zum Beispiel, das Abwehrzentrum mit Marcel Franke und so und Chrissy Kobal ist auch noch geblieben. Aber es sind sehr, sehr viele junge Spieler aus der dritten Liga gekommen, die dort Leistungsträger waren, die jetzt den logischen Schritt gehen. Und ich glaube, da hat er echt ein, ja, zumindest mal vom Blatt her genau das richtige Personal, weil jüngere Spieler tendenziell ja auch eher höheres Pressing länger gehen können. Ne? Also jung, Spritzigkeit, dynamisch, und das hat man am Samstag echt schon gesehen. Also das hat auch unser Vorsänger Daniel Schneider, den hatte ich auch vor 2 Podcast-Folgen mal zu Gast, gesagt, also wenn die einfach nur sehen, die haben Bock, die hauen sich rein und die wollen alles geben und die wehren sich mit Maus und Mann, auch wenn der Gegner mal sportlich überlegen ist, das kann passieren, gerade wenn jetzt ein VfL Wolfsburg kommt, das ist ja absurd, was die für einen Kaderwert haben, da schnallt mancher Bundesligist mit der Zunge, so dass wir uns einfach reinhauen, unsere Spielweise durchziehen und einfach ein unangenehmer Gegner sind. Und ich glaube, den Ansatz, den sieht man schon, gerade im ersten Spiel, wird jetzt super spannend am Samstag im Derby gegen Kaiserslautern auf dem Betze. Ja. Das wird jetzt nochmal eine richtige Feuertaufe. Da wird es richtig brennen und da habe ich aber jetzt schon verdammt Bock drauf, weil wenn wir es so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann müssen wir uns da auf gar keinen Fall verstecken.
Jetzt ist die SV Ried ein Verein, der in Ried groß ist, aber nur in Ried groß ist. Ja? Also fliegt komplett unterm Radar. Maximilian Senft hat dort wahrscheinlich komplette Ruhe gehabt. Ich kann mich auf der anderen Seite dran erinnern, so alt bin ich schon. Da bin ich gerade nach München gezogen, da habe ich studiert und da hat mich der Karlsruhe SC damals mit Euro-Eddie Schmidt hat mich absolut begeistert. Oliver Kahn damals auch noch und Mehmet Scholl in Karlsruhe und Winnie Schäfer als Coach. So, und da frage ich mich jetzt, und ich weiß es ja von Andreas Renner zum Beispiel, der ja auch öfter zu Gast ist bei Sportradar 360, dass in Kaiserslautern immer noch die guten alten Zeiten beschrien werden und dass man sich eigentlich als Bundesligist fühlt. Meine Frage ist, hat Maxi Senft in Karlsruhe auch ein ruhiges Umfeld oder grummelt es da unter der Oberfläche auch und sagt, na eigentlich, komm, irgendwann wäre es mal wieder Zeit für die Bundesliga?
Ja, es gibt schon noch so ein paar Leute, die, sage ich mal, noch in den 90er leben, was so die Erwartungshaltung betrifft, aber ich gehöre auf gar keinen Fall dazu. Ich habe 2 Drittligasaisons erlebt und weiß so ein bisschen einzuschätzen, wo wir gerade stehen und woher wir kommen. Also es gab ja auch beim KSC, das ist ganz spannend, es war vor ein paar Monaten ein Fanforum, da stellt sich sozusagen der Sportgeschäftsführer, der Geschäftsführer, Finanzen, Trainer und der Trainer so den Fans, und es ist so ein offener Dialog quasi, es wird auch aufgezeichnet, da können Mitglieder sich anmelden, hinkommen, Fragen stellen, wie so eine Podiumsdiskussion. Und da waren schon ein paar Leute dabei, tendenziell auch ein bisschen älter, von denen man wahrscheinlich ausgehen kann. Die haben die 90er erlebt, die so ein bisschen die Erwartungshaltung haben, ja, jetzt krebst du hier seit 5 Jahren in der zweiten Liga rum, wann steigen wir endlich auf? Wo ich mir denke, so Leute, also wenn ihr euch mal ein bisschen mehr mit dem Verein befasst und vor allem so ein bisschen mit den Zahlen, so die sind ja öffentlich, die kann man ja einsehen, Geschäftsberichte, Gewinn, Verlust etc., so dann fand ich das schon ein bisschen, die ein oder andere Frage, verständlich und nachvollziehbar, weil wir wollen alle aufsteigen, wir wollen alle in die Bundesliga, come on, davon mache ich mich ja auch nicht frei, aber so ein bisschen den Sinn für die Realität und so ein bisschen mehr Demut an den Tag zu legen, vor allem, wenn man mal sich die Entwicklung des KSCs anschaut in den vergangenen 5 Jahren, und die, muss ich sagen, geht mindestens mal leicht nach oben, wenn nicht sogar sehr, wenn man sich mal alle Vereinsbereiche anschaut. Da haben wir zum einen halt den sportlichen Aspekt. Christian Eichner hat es wirklich geschafft, den KSC ja in der Bundesliga, zweiten Liga zu stabilisieren, würde ich mal behaupten, vielleicht sogar zu etablieren. So Peak war die Saison 23/24, da waren wir mit Platz 5 von einem wirklich sehr guten Kader, mit einem Paul Nebel, Igor Matanovic, Budo Zivzivadze, echt vorne mit dabei. Lars Stindl noch, der bei uns nochmal zurückkam und wirklich auch nochmal, ja, so ein schönen Fan-Moment auch für mich dann war. So ein Homecomer, so ein geiler Spieler wie Lars Stindl ist einfach outstanding. Und man hat es da schon geschafft, sich zu etablieren, zu stabilisieren und vor allem auch den Verein so ein bisschen wirtschaftlich zu konsolidieren. Das war ja früher, du sprichst die 90er an, da wurde ja Geld verbrannt ohne Ende. Da wurde vor allem in der Zeit danach, ne, so Anfang 2000er für den KSC ja absolut ein schwarzes Tuch, die Zeit. Da wurde ja Geld in Sand gesetzt, ohne Ende, ohne das mal irgendwie nachhaltig zu investieren, ohne an ein neues Stadion zu denken oder an Trainingsbedingungen etc. Und ich muss sagen, Man kann die Vereinsführung für Dinge sicherlich auch kritisieren. Die machen auch nicht alles perfekt. Das sage ich auch nicht. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die haushalten mit ihrem Geld, wie die wirtschaften und was sie draus machen und wie sie es reinvestieren. Jetzt gerade zum Beispiel wird ein komplett neues Profi-Trainingszentrum gebaut. Das sind, glaube ich, auch eine Investition von 2 Millionen Euro. Da war jetzt vor kurzem der Spatenstich. Also auch so Dinge, ne, dass man nachhaltig in den Sport investiert und dass man versucht, wirklich aus dem Standort Karlsruhe einen guten Standort zu machen. Und da würde ich schon eher sagen, sollte man mit ein bisschen mehr Demut wandeln. Auch jetzt wieder ein Riesenumbruch mit Maxi Senf. Ne? Also ist auch schwierig für ihn, glaube ich, nach so einer Ära, wie Eiche sie geprägt hat, nach 6 Jahren, der ja auch einen ganz besonderen Bezug zum KSC hat, ist er auch als Spieler, als Bundesliga gespielt mit dem KSC und dann als Trainer. Und aber ich bin absolut optimistisch. Also ich bin grundsätzlich auch Optimist. So gehe ich halt durchs Leben. Es gibt Leute, die handhaben das anders. Es gibt auch immer andere Meinungen. Ich sage auch nicht, dass alles, was wir sagen, richtig ist. Ich finde es sehr gut, dass jeder unterschiedlicher Meinung sein kann. Man sollte halt nur irgendwie eine faktenbasierte Grundlage haben, auf der man argumentiert. Sonst ist es natürlich ein bisschen schwierig, da irgendwie eine sinnvolle Diskussion anzustoßen.
I let you go on this one. Shoot. Gibt es eine Idee, einen Verein, der ein kleines bisschen als Blaupause dienen kann? Ich werfe da einfach mal Mainz rein oder ich werfe meinetwegen auch Heidenheim rein.
Wo man Blaupause sagt, okay, meinst du so als Best Practice, so als Beispiel?
Also, als Beispiel, Vorbild? Wo der KSC, wo du auch sagst, okay, eigentlich hat der KSC genau die gleichen Voraussetzungen wie zum Beispiel Mainz, weiß ich nicht, vielleicht ist es so. Und Mainz spielt jetzt seit 10 Jahren mit kleinen Unterbrechungen oder sind es vielleicht schon 10 Jahre durchgehend in der ersten Liga und genau da könnte der KSC auch hin.
Also ich wage mal den Blick zu einem anderen Verein, der uns rein sportlich und finanziell, glaube ich, auch schon meilenweit enteilt ist, aber wo ich den Ansatz so ein bisschen, ja, vielleicht ähnlich sehe, vielleicht auch, weil die logistisch auch näher dran sind, ist der SC Freiburg. Ich erinnere mich da auch an ein wirklich geiles Interview, ich glaube, es war 2012, 2013, Christian Streich mal nach der Bedeutung vom KSC gefragt wurde. Damals muss man noch mal Revue passieren lassen, der KSC Drittligist. Ich weiß nicht, ob Freiburg in der ersten Liga war. Ich glaube schon. Und es gab ein Pokalspiel gegen SC Freiburg. Und Christian Streich wurde mal nach der Bedeutung des KSCs gefragt. Und damals waren wir in der dritten Liga, waren zwar wieder drauf und dran hochzukommen, aber es war schon eine klare sportliche Diskrepanz da. Und Christian Streich hat nur gesagt, was machst du ohne KSC? Wir brauchen die. Da hat's in der Jugend so oft gerumst. Also, und das ist, glaube ich, so ein geiler Ansatz, der so ein bisschen das vielleicht als Beispiel bringt, was ich sagen will. Also, die sind in dem Sinne für mich rein sportlich oder rein vom Ansatz her ein Vorbild, weil die ja, glaube ich, auch wie wenige andere Vereine sehr, sehr extrem auf die eigene Jugend gesetzt haben, sehr stark darauf gesetzt haben, junge Spieler weiterzuentwickeln. Die haben ja wirklich ganz, ganz viele Spieler zu dem Zeitpunkt verpflichtet, wo sie kurz vor ihrem Peak standen und haben dann wirklich mit den Verkäufen, mit Transfers, Max Kruse etc., ich bin jetzt nicht so tief im SC drin, dass ich jetzt jeden Spieler aufzählen kann, aber vom Ansatz und von der Philosophie her ist es, glaube ich, was, wo ich sage, daran kann man sich schon orientieren und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie du ich glaube mal, vor 20 Jahren, weiß ich nicht, ob die da ähnliche finanzielle Mittel hatten wie der KSC, vielleicht weniger Schulden, so tief bin ich jetzt wirklich nicht drin, aber also Freiburg ist jetzt kein Verein, die einen Dietmar Hopp in der Hinterhand haben, wie bei Hoffenheim, die jeden Tag halt, was weiß ich, jedes Jahr Millionen verballern und whatever, in welche Richtung es geht. Aber vom Ansatz her und von der Grundidee her, also von der Ausrichtung, ist das für mich vielleicht schon so ein Beispiel, wo ich sagen würde, geil, also wenn wir so einen ähnlichen Weg wie Freiburg gehen können, das wäre natürlich Weltklasse.
Unser Learning für heute, unter Anführungszeichen, be more like Freiburg. Alle, ihr da draußen, seid mehr wie Freiburg. Oder auch wieder SK Bundegammer Sturm Graz oder wieder Karlsruhe SC Fanfreundschaft, sage ich nur. Niklas, es war erhellend, es war unterhaltsam. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 774. Das war es noch lange nicht mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Danke, Niklas.
Gerne.
Grüße, Harim Bertolo, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
Ladies and Gents, it's been a while. Big Show 774, aber ich freue mich, dass der große André Vogt direkt vom Surfbrett, möchte ich sagen, ein paar Minuten Zeit gefunden hat, mit uns zu plaudern. Hi, Dre. Du bist sowas von bestens ausgerüstet, wenn du auf Surfbrett oder auch an den Strand gehst. Das macht mich ein bisschen nachdenklich, wie ich an den Strand gehe. Aber das soll natürlich nicht unser Thema sein. Wolfsburg wurde gerade angesprochen. Du warst beim VfL. Du hast die Wolfsburger gesehen gegen Kaiserslautern. Eindrücke? Bitte.
Bei Instagram geschrieben, das war, glaube ich, das beste Zweitligaspiel, das ich die letzten 3 Jahre vom VfL Wolfsburg gesehen habe. Und da waren einige Zweitligaspiele dabei in diesen 3 Jahren. Das war schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, außer halt mit so Floskeln, weil irgendwie, das habe ich auch, glaube ich, letzten Jahr ein paar Mal hier an der Stelle gesagt, das war keine coole Zeit, die letzten paar Jahre in Wolfsburg, einfach weil, ich meine, das ist so der Club, gewisse Seelenlosigkeit so an der Spitze, an der Führungsetage zur Schau gestellt hat. Das war ja nichts Neues. Ich meine, das war auch zu Magaz-Zeiten wahrscheinlich schon so. Nur da hattest du dazwischen wie einfach Erfolg oder auch bei Glasner, einfach weil du einzelne Personen hattest. Meistens waren es natürlich Trainer, die hinkamen mit tollen Ideen, wo man auch gute Spieler verpflichtet hatte, die dann auch natürlich ausgebildet, groß gemacht hat oder wie bei De Bruyne einfach Glück hatte, dass man den bekommen hat und der hat dann bei uns den nächsten Schritt gemacht und dann gesagt, gab es tollen Fußball, tolle Erfolge, man muss ihn halt wie niederbeten mit Meisterschaft, Pokalsieg, das Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid, das war alles geil. So, aber in den letzten Jahren muss man sagen, wurde das ja einfach so, ich will nicht so sagen, runtergewirtschaftet, aber irgendwie, ne, es wurden dann halt wieder, es wurde viel Geld ausgegeben, wie immer im VfL, aber wirklich ohne diese eine Figur, die dann halt das Ganze irgendwie passig gemacht hat. Ne? Ich meine, vergangenes Jahr, ich kann nicht mal alle Trainer aufzählen, die wir da hatten. Und die Ideen, die unser alter Manager hatte, weiß ich bis heute nicht wirklich, was da genau der Plan war, außer sich vielleicht dann doch mit irgendwelchen Handgeldern die Tasche selber voll zu machen. Und das hast du ja auch auf dem Feld gesehen. Ich meine, klar, man konnte am Ende letzte Saison der Mannschaft jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht wollten oder da einfach abgestiegen sind und gesagt haben, Gott, dann ist es wenigstens vorbei und dann gilt mein Vertrag nicht mehr. Also die haben ja schon gefeitet, die haben schon gekämpft, aber es war einfach, man hat einfach gemerkt, dass das Team war halt leer. Also der ganze Verein war, glaube ich, auch ziemlich leer. So, da war zu viel aufgestaut. Dann dieses Ausding Paderborn, das war einfach auch vollkommen folgerichtig und vollkommen verdient. Klar, blöde mit der roten Karte gegen Mele da im Rückspiel, aber ich war im Hinspiel auch dabei, beim 0-0 zu Hause. Das sind einfach Sachen, dann steigst du einfach ab, auch vollkommen zurecht. Und das haben ja auch alle so gesehen. Und deswegen war nichts einfach so schön. Wie gesagt, das ist das einzige Adjektiv, was mir jetzt einfällt, als ich jetzt im Stadion war, am Samstagabend 20:30, da muss man sich auch mal angewöhnen, dass das nicht Champions League ist, sondern zweite Liga. dass man da einfach ein Fußballspiel gesehen hat, wo man irgendwie nicht so mit Bangen reinging, wie es natürlich in den letzten halben Jahren natürlich war, aber eben vor allem auch reinging mit gewissen Erwartungen. So, das war in den letzten Jahren irgendwie gefühlt gar nicht so. Also vielleicht mal so Anfang der Saison, dass man so ein bisschen dachte, mal gucken, was dieses Jahr wird. Der Spieler, der ist vielleicht gar nicht so schlecht und ich glaube, der diesen ganz gut, aber so richtig bei diesem schönen Sketch von der Sesamstraße, was ihr den noch kennt, ein bisschen älter als ich, wo Ernie und Bert so im Bett liegen und der Nachbar oben geht anscheinend auch ins Bett und zieht einen Schuh aus und wirft ihn halt so auf den Boden und dann warten sie halt, wann der zweite Schuh dann kommt, weil natürlich in der deutschen Translation immer dann verloren gegangen ist, dass es ja dieses schöne amerikanische Sprichwort gibt, Shoe Drops. Und so war es beim VfL, dass man dachte, okay, das sieht ganz okay aus, aber irgendwie, wann wird es denn scheiße so? Naja, und jetzt bei dem ersten Spiel, und es war natürlich kein Ergebnis, was ich gewünscht hat, 0-0 zu Hause, aber das war einfach ein gutes Spiel. Und das war eine Mannschaft, wo man auf Anhieb gemerkt hat, okay, da ist irgendwas anders. Also, ne, unser Coach hat davon gesprochen, Tobias Strobel, dass das ja eine Einheit ist und dass er zufrieden ist, wie das jetzt gelaufen ist in der Vorbereitung. Das hat man aber auch gesehen auf dem Feld. Also, ne, wie aggressiv die waren, wie die gerannt sind, auch wie sie gespielt haben. Denn das ist ja auch das Schöne. Ne? Wir haben ja beim VfL in den letzten Jahren einfach so spielkulturmäßig, so, weiß ich jetzt nicht, also vielleicht bin ich auch nicht weit genug drin in so taktischen Belangen im Fußball, aber da war halt wenig zu sehen. Das war halt nicht, dass man dachte, okay, so spielt der VfL, das ist eine geile Spielidee, das sind so wiedererkennbare Muster. Als wiedererkennbare Muster war, dass man den Ball hinten rumgespielt hat. So, da hat man am Ende auch Christian Eriksen, der dann möglichst das getan hat, um irgendwie den Laden am Laufen zu halten, aber das war was ganz anderes am Samstag. Und auch die Spieler. Also mir selber zum Beispiel, ich hatte lange keinen Lieblingsspieler mehr gehabt beim VfL, aber Hauke Wahl, der mir schon was sagte, klar, den Namen hat man schon ab und zu mal natürlich gehört, der aber jetzt Kapitän war für den ja später eingewechselten Maximilian Arnold. Und man gesehen hat, wie der aufs Feld ging, ne, wie er die Leute rangerufen hat, ne, zusammengezogen hat, Sachen gesagt hat, immer wieder Anweisungen. Nicht so diese aggressive Art, wie man es vielleicht letzten Jahr gesehen hat, wenn es scheiße lief, sondern einfach ne, aufmuntern, zusammenbringend, auch ein geiles Spiel gemacht. Und dann eine Szene, die mich einfach komplett abgeholt hat, dass dann, also er wurde nicht auswechselt, sondern Maximilian Arnold wurde eingewechselt, dann irgendwann, glaube ich, in der 70. oder so. Und da ist Hocke war mittlerweile im Vollsprint zur Seitenlinie gelaufen und hat ihn die Kapitänsbinde übergestülpt. Und jetzt bin ich mit der Maximilian Arnold auch nicht unbedingt unkritisch sieht, aber das fand ich auch eine bemerkenswerte Aktion, weil er sagt, er wurde nicht ausgewechselt, sondern er ist rausgesprungen, er hat die Binde gegeben, ist wieder zurück. Einfach, weil man gesehen hat, okay, das stimmt. Also das stimmt in der Truppe. Ne? Da sind solche kleinen Details, die da jetzt auch zu sehen sind. Und dann, wenn man das sieht und danach auch sieht, dass wir sogar fußballerisch nach vorne mal so eine Idee haben. Und ich meine, Fabian Reese, muss ich sagen, der Name war mir vorher kein Begriff. Als der Wechsel feststand, hatte ich dann von ein paar Kollegen direkt, von zwei Kollegen direkt Nachricht bekommen, ey, der ist richtig, richtig gut.
Ja, ja.
Ich dachte, okay, das ist bestimmt voll das Juwel, weil wahrscheinlich ein 21-Jähriger aus der Kaderschmiede Hertha BSC. Und dachte, okay, der ist 28, wie gut kann er wirklich sein, wenn er dann jetzt da rumgelungert ist. Aber es ist natürlich jemand, der einfach Ideen hat. So, also jetzt gerade auch am Samstag, die letzte Szene, wo er den Ball dann da reinlupft und dann, ja, leider Gottes ist ja nicht das 1-0 fällt. Aber das sind Sachen, das habe ich seit De Bruyne nicht mehr gesehen. Das will ich nicht mit Kevin De Bruyne vergleichen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber nochmal, das ist ein anderer Fußball, das ist etwas anderes, was man jetzt sieht. Und das mag jetzt wenig erscheinen für den einen oder anderen Fußballfan in Deutschland, der das hier vielleicht hört. Aber für mich war das sehr schön, da dabei zu sein. Beim ersten Zweitligaspiel auch in der Volkswagen Arena, muss man auch sagen. Die hat ja kein Zweitligaspiel gesehen bis dahin. Zumindest nicht nominell von der Liga her. Von daher, ich fand das sehr cool, auch wenn das unser 0-0 war und ich jetzt über ein halbes Jahr darauf warte, mal ein Tor vom VfL im Stadion zu sehen. Aber das ja, hat mich sehr hoffnungsvoll zurückgelassen, dass das eine gute Saison wird.
Das ist ganz lässig, weil mir, ich habe vorhin mit dem Niklas Schäuble gesprochen, der den KSC sich anschaut, der sagt, er mag diese Mannschaft, die er sieht. Ich selbst habe Sturm Graz gesehen, heuer schon viermal. Die Mannschaft wird nicht österreichischer Meister werden, aber ich mag die Mannschaft auch, die macht Spaß zuzuschauen. Ja? Du siehst, die marschiert und die will und okay, es funktioniert nicht alles. Und so gesehen, es ist lustig, dass du die Mannschaft auch magst, jetzt die Wolfsburger. Wie wichtig ist es dir, dass jetzt dieser Wiederaufstieg sofort geschieht, weil die Geschichte zeigt, da müssen wir nicht lange zurückschauen. Schalke im vergangenen Jahr hat ja gespielt, das war nicht zum Anschauen im Herbst, aber sie haben halt jedes Spiel 1-0 gewonnen. Im Frühjahr ist es ein bisschen anders geworden. Köln mit Peter Stöger ist schon länger her, aber auch nur 1-0 Siege. Ist das, was ist dir da wichtiger? Mit 1-0 Siegen sich wieder reinzuwürgen oder wirklich ein Stadionerlebnis zu haben oder auch ein Erlebnis vom Fernseher zu haben, wo du sagst, okay, dem VfL schaue ich gern zu?
Ich sag mal so, es ist ja immer, das kann man ja in jegliche Richtung argumentieren. Also nach dem Abstieg, nachdem wir auch klar waren, natürlich dann auch die Ersten, die gesagt haben, oh, das ist eine Katastrophe, jetzt gehen die Lichter hier aus. Die anderen haben gesagt, nein, das ist genau diese Rosskur, die man jetzt braucht. Wird sich alles verändern. Ich habe jetzt nicht viele Veränderungen gesehen, ehrlich gesagt. Also man hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Viele reden davon, dass man wie ein All-Star-Team zusammengekauft hat für die zweite Liga. Bei den einen oder anderen Verträgen frage ich mich, also das sind ja auch jetzt gesagt keine 20-Jährigen, die wir da jetzt geholt haben, warum kriegen die so lange Verträge, wenn das augenscheinlich auch keine Spieler sind, die bisher sich in der Bundesliga großartig bewiesen haben und die eben schon über 25 sind. Aber das mal zur Seite gestellt, ich bin ehrlich gesagt relativ gelassen, was dieses Jahr angeht, im Sinne von, ich denke nicht, dass man unbedingt aufsteigen müsste, jetzt für meine Begriffe an sich, so, also für mich als der jetzt drauf schaut. Aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass wir hier in Wolfsburg am Standort unterwegs sind, wo natürlich viel von Volkswagen abhängt. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das ist ja einfach so. Und würde jetzt denken, wenn sie nicht aufsteigen, dass dann Volkswagen Geld da rauszieht. Nee, das denke ich halt nicht. Aber wenn man natürlich so viel Geld investiert jetzt gerade wieder, im Abstand, wie ich es mitbekomme, also Meister in der zweiten Liga wohl. Und klar kommt da hoffentlich auch ein bisschen Geld rein, jetzt bis zum Deadline-Day. Man hat ja einige Kandidaten, die noch wechseln sollten. Bitschinovic ist ja gerade auch für viel Geld gewechselt. Aber Naja, also ne, wir haben ja diesen Standort hier in Wolfsburg und meine, jetzt wird natürlich immer viel auf Wolfsburg mit dem Finger gezeigt, wenn es darum geht, und Leute verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass Wolfsburg ja eigentlich ein, sag ich mal, so ein Canary in the Coal Mine ist für ganz Industriedeutschland. So, ne, wenn in Wolfsburg hier Volkswagen in arge Schieflage gerät, dann sieht das bei allen anderen deutschen Autobauern auch nicht anders aus. Und das haben auch plötzlich Zahlen belegt. So, und wenn wir natürlich dann mal gucken, was da überhaupt alles hintersteckt, und wie es weitergehen könnte in den nächsten Jahren in Deutschland, gerade was so die Industriejobs angeht und so. Aber man dann sieht, ja, kann man sich denn als Volkswagen so einen Verein leisten in der zweiten Liga? Gerade wenn man vielleicht ein, zwei Jahre nicht aufgestiegen ist, kann man dann da einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, wenn auf der anderen Seite Leute entlassen werden. Das ist natürlich eine Frage, die ganz, ganz schwer positiv zu beantworten ist. Von der Warte aus gesehen würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist so ein Aufstieg mehr oder weniger ein Muss. Auf der einen Seite hat man natürlich auch viele Verträge, wie gesagt, langfristig abgeschlossen. Das sind Spieler, die vielleicht nicht 20 sind, aber auch nicht 32 oder eine schon, glaube ich, der Glatzel, ne? Aber da kommt man vielleicht dann trotzdem auch noch mal ein Jahr über die Runden und kann im nächsten Jahr aufsteigen. Aber es sollte schon jetzt schnell passieren, glaube ich, dass man wieder hochgeht. Einfach aus dieser Tatsache, dass es da natürlich diese anderen Belange gibt. Für die Fans vor Ort, ich bin jetzt, wie gesagt, letztes Jahr war ich, glaube ich, 6, 7 Mal im Stadion in der Rückrunde, auch immer im gleichen Bereich, von daher ist es ein bisschen schwer, so mitzukriegen, was so im weiten Rund der Volkswagen-Arena erzählt wird, aber um jetzt von mir dann so WhatsApp-Gruppe, die Leute, die ich da im Stadion immer höre, die ja immer eine sehr, sehr laute Meinung haben, die sind erstmal alle, ne, zufrieden und wollen jetzt aufsteigen, aber es ist irgendwie gefühlt kein so richtiges Muss, wenn es um die Fans geht. Aber wie gesagt, die Belange drumherum, die sagen was anderes aus. Von daher denke ich, auch wenn das nicht leicht ist, in wahrscheinlich mal wieder der besten zweiten Liga der Welt, oder? Ja. Wie war das dieses Jahr? Ich glaube schon.
Immer,
ne?
Immer. Jedes Jahr.
Ne? Von daher, es wird sicherlich nicht leicht. Aber ich glaube, was du angesprochen hast mit Köln und vor allem jetzt auch Schalke, das, glaube ich, ist schon eine Wahrheit dieser zweiten Liga. Es geht eben nicht darum, dass du da die Sterne vom Himmel spielst, sondern du musst eben einfach in der Lage sein, über diese 400 Spieltage einfach krass abzuliefern als Einheit. Und da fand ich den Start einfach sehr, sehr gut. Auch hinblicklich darauf, dass natürlich noch einige noch gefehlt haben, wo ich gar nicht wusste, wen sollen die eigentlich ersetzen bei dieser ersten Elf, die wir da jetzt auf dem Feld hatten. Aber Da muss viel zusammenkommen. Talent, aber vor allem auch Zusammenhalt. Du musst eben Gras fressen, wie es so schön heißt, und eine halbwegs coole Spielidee haben. Aber ich finde, da sind wir auf einem guten Weg jetzt.
Sehr schön. Harter Cut. Wir machen mal rüber über den großen Teich, wo Don Nelson verstorben ist vor ein paar Tagen. 86-jährig, war lange Zeit derjenige Coach, der die meisten NBA-Spiele gewonnen hat und war natürlich auch der Coach, mit dem Dirk Nowitzki in Verbindung gebracht werden muss, zwingend in den frühen Jahren. Ich gehe davon aus, Trey, du hast Don Nelson öfter natürlich auch getroffen. Hattest du auch mal die Chance, mit ihm ein One-on-One zu haben in deiner Zeit?
Mit ihm getroffen, wirklich habe ich ehrlich gesagt nicht, weil das erste Jahr, wo ich damals angefangen habe, auch selber in den USA zu gehen und da halt mit Leuten zu sprechen, mit Dirk, in dem Jahr 2000 im Herbst, da war er ja, klar, war ja noch Trainer, aber da war ich noch viel zu grün, um überhaupt irgendwie zu gucken, dass ich irgendwie mich da irgendwie so einen Trainer stelle. Aber mit seinem Sohn habe ich zwei lange Interviews geführt, der auch Don Nelson heißt, aber mit 2 N. Hatte ich das, kann sagen, ich bin verantwortlich, aber ich hatte jetzt, als ich jetzt 4 Wochen, als ich jetzt im Urlaub war, hatte ich ja so 4 alte Podcast-Folgen wieder hochgeladen. Einer davon war mit seinem Sohn, das war dann, ich weiß gar nicht, welches Jahr das genau gewesen war. Da war er noch Manager, aber von den Mavericks, da haben wir auch über seinen Vater gesprochen, der ja sich dann auch mal noch rar gemacht hat, so in Sachen NBA, als er damals weg ist, dann von Golden State, glaube ich, in letzte Station, ist er nach Hawaii gezogen, hat er so bekannte Pokerspiele mal gehabt hier mit Woody Harrelson und Owen Wilson und so, und da haben wir auch drüber gesprochen, und genau, Willie Nelson, also es war irgendwie witzig, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen, aber sein Vater war natürlich Innovator. Also es war jetzt auch ganz schön zu sehen, natürlich in sozialen Medien, Dirk hat sich zu geäußert, auch natürlich mein Lieblingsspieler früher, Chris Mullin, Run Teams hier, also Tim Hardaway, Mitch Richmond, da wurden ja viele Videos jetzt natürlich dann gepostet. Und es war einfach ein geiler Typ, also einer, der ganz, ganz früh die Entwicklung im Basketball vorausgesehen hat, die wir heute halt haben, dass wir so die 5 Spieler auf dem Feld haben wollen, die alle irgendwie mit dem Ball alles anfangen können und nicht nur 1, 2 lange, die nur irgendwie den Ball vom Brett ziehen, wenn er dann hingeworfen wird. der auch seinen eigenen Weg gegangen ist, der auch als Spieler natürlich erfolgreich war. Man weiß, kein Superstar, aber er hat damals in Boston gespielt. Und Red Auerbach, der ja quasi der erste Innovator war, erfolgreicher Innovator war in der NBA. Also eine ganz, ganz tolle Figur der NBA-Geschichte. Und was angesprochen war, der damals Dirk Nowitzki gedraftet hat, was ein sehr großes Risiko war. Und das hat Dirk ja auch geschrieben in seinem Post zum Thema, dass er meinte, also ohne dich wäre meine Karriere halt nie so gelaufen. Weil er eben jemand war, der outside the box gedacht hat und ist ja auch ein geiler Typ. Also wirklich, obwohl du sagst, dass ich mit dem nie gesprochen habe, ist das eigentlich auch ein bisschen, fand ich auch schade. Ich glaube, mit dem hätte man stundenlang über Basketball philosophieren können. Mit seinem Sohn auch. Wie gesagt, aber er war auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Figur in der NBA-Geschichte.
Okay. Man weiß ja nicht, wie oft man den vielbeschäftigten Dre bekommt. Netterweise hast du ja doch öfter Zeit für uns, für mich. Aber vielleicht sprechen wir gar nicht mehr vor dem 4. September. Und am 4. September, Dre, beginnt die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen. Und die wird in Deutschland ausgetragen, in Berlin. Und ich sag dir, wie es ist, ich werde da in den USA sein, zu Beginn zumindest. Aber ich glaube, ich werde versuchen, auch in den USA die Spiele zu sehen. Weil fangen wir mal bitte mit den Amerikanern an. Die schicken doch ihr 1A-Team, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Unter anderem mit Caitlin Clark und also mit allen Frauen, die Weltbesten. Da sollte sich, das ist jetzt eine Feststellung, aber gleichzeitig eine Frage, sollte sich da nicht jeder Basketballfan auf diese Veranstaltung freuen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar gibt es Menschen, die weiß man gar nicht warum, aber die irgendwie sobald sie hören, dass irgendwie Frauen involviert sind, wenn die halbwegs so angezogen sind, das ist dann für die vollkommen uninteressant, aus irgendwelchen Gründen, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ja, das ist ein geiles Event. Also da können wir uns wirklich freuen, dass wir das überhaupt in Deutschland haben. Klar hatten wir vor nicht allzu langer Zeit die EM der Männer, natürlich auch in Berlin, die Endrunde. Vorrunde hatten wir jetzt unter anderem auch in Köln. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack. Vor allem ist es ein sehr kompaktes Event. Also man darf nicht vergessen, wird alles in kürzester Zeit durchgehauen. So. Ja, das ist wirklich, das ist eigentlich nicht geil, wenn wir ehrlich sind, dass das so passiert, aber ist natürlich für die Fans super. Das sind ganz kurze Wege. Es ist alles in Berlin. Es gibt nicht, wie es bei der Männer-WM ja war, dann verschiedene Austräger und Austragungsorte der Vorrunde und dann gibt es eine Endrunde dann in Manila, sondern nee, das ist alles wirklich da in Berlin. Und man kann es wirklich nur empfehlen. Es sind jeden Tag Spiele, die Belastung wird auch hier nicht wenig sein, gerade auch für die WNBA-Spielerinnen, wo Deutschland ja auch einige dann hat, weil die, wenn ich mich richtig erinnere, ist am 31.08. ist der letzte Spieltag der WNBA und dann fliegen alle und natürlich einige Nationalmannschaften haben natürlich Spielerinnen der WNBA, fliegen die wahrscheinlich nicht im gleichen Flieger, aber geschlossen mehr oder weniger rüber. Unter anderem auch der deutsche Bundestrainer, der jetzt die Vorbereitung gar nicht leiten kann, weil er Co-Trainer ist in Toronto. Und dann geht's los. Und dann landen die wahrscheinlich am 1. September. Und dann ja, guckt man, dass man halbwegs irgendwie sich akklimatisiert in der europäischen Zeitzone. Und dann geht's wie gesagt, schon am 4. schon los. Also das wird ein geiles Turnier. Also das ist auch das letzte Mal, glaube ich, jetzt, dass es so läuft, dass die WNBA unterbrochen wird in der Zeit. Also ich glaube, beim nächsten World Cup ist es dann anders. Gott sei Dank. Aber das wird sehr cool. Also ich glaube, die deutschen Spiele sind mehr oder weniger ausverkauft, was natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die amerikanischen Spiele relativ voll sind. Aber wenn jetzt irgendjemand zum ersten Mal davon hört, die anderen Spiele, bin ich mir relativ sicher, da kriegt man sicherlich relativ locker noch Tickets. Und es gibt aber viele tolle Mannschaften, ob es jetzt Frankreich ist, Belgien, der Europameister. Da können wir uns zwar freuen. Das wird echt geiler Sport. Ich werde die ganze Zeit auch da sein, vor Ort sein. Wird viel passieren in Berlin auch, was ich so verstehe, rund um die WM. Und du hast die Amerikaner angesprochen, die natürlich Top-Favoriten sind, mit Caitlin Clark unter anderem. Das wäre geil. Also, wie gesagt, freue mich total drauf. Hoffe einfach, dass vielleicht die diese ganze Zeit ein bisschen kritisch überstehen, weil sie denken, wenn die Männer nicht spielen, habe ich keinen Bock drauf. Für mich endet der DBB-Sommer nach der WM-Qualifikation der Männer. Dass die vielleicht auch denken, okay, das gucke ich mir mal an. Läuft ja auch wieder bei den Kollegen von Magenta Sport. Fangen wir für alle, zumindest die deutschen Spiele. Von daher, ja, kann man nur jedem empfehlen, sich das anzugucken.
Ja, aber dann I let you go on this one. Die deutschen Männer sind Weltmeister, die deutschen Männer sind Europameister und einige deutsche Frauen spielen herausragend gut in der WNBA. Deutschland ist in einer Gruppe mit Japan, mit Spanien und mit Mali. Ist im ersten Topf gewesen, was jetzt nicht der Platzierung der letzten WM entspricht, aber wurscht. Was darf man realistisch von den deutschen Frauen erwarten?
Das ist momentan ist ein bisschen schwierig zu beantworten, denn ich mache ja mit den Stimmen des deutschen Frauenbasketballs seit 2 Jahren jetzt ja auch eine eigene Podcast-Serie und da spricht man natürlich auch viel hinter den Kulissen und so. Und da ist dann schon rauszuhören, manchmal war es dann auch on-air, dass eine Medaille schon das Ziel ist. Dass man auch denkt, dass man bei der letzten EM, als man Fünfter geworden ist, man sich so ein bisschen unter Wert verkauft hat, dass man ein bisschen enttäuscht war, dass da nicht mehr ging. Da fehlten aber einige wichtige Spielerinnen, die entweder verletzt waren, zum Beispiel Marie Gühl, ich hatte sich ja in der Vorbereitung Kreuzbandriss zugezogen, die Kapitänin. Jetzt ist es leider so, dass zum Beispiel Leo Fiebig, aber auch Satou Sabayi, weil die noch angeschlagen sind, man natürlich hofft, weil ein bisschen Zeit ist ja noch, bis es losgeht, dass sie fit werden. Die fragen muss, wie fit sind sie dann? Positiv ist, also auf der einen Seite positiv, das ist ein bisschen komisch, Luisa Geiselsöder, die auch in Portland spielt, die wurde jetzt freigestellt von den Portland Fire. Der Vertrag wurde ausgesetzt, ist jetzt schon bei der Nationalmannschaft, was natürlich sehr cool ist, dass sie sich doch mit denen auch jetzt eingrooven kann. Aber es heißt natürlich auch, dass die Portland Fire sie gerade nicht gebraucht haben. Sie hat einfach nicht gespielt und hat man sich wahrscheinlich, ich habe es mit niemandem gesprochen, aber so lese ich das, sich geeinigt, da kommt dann Vater schon nach Deutschland, macht Nationalmannschaft, bevor die Szene rumsitzt. Aber das ist natürlich eine tolle Verstärkung jetzt, gerade für die Vorbereitung. Man hat ja auch ein paar Vorbereitungsspiele in Köln, gibt es ja diesen Doppelspieltag Ende August. Die Frauen spielen noch in Ludwigsburg gegen Spanien und dann, glaube ich, gegen Ungarn in Göttingen. Wenn alle fit sind, ist man natürlich eine Truppe, die einfach durchaus Medaillenkandidat sein kann. Ich habe es allerdings auch nicht ganz im Kopf, wie der Turnierplan läuft. Die Amerikanerinnen sind natürlich ein Team, das hat man auch bei Olympia gesehen, auf die letzten Turniere. Ich will nicht sagen, es ist unschlagbar. Frankreich war relativ nah dran bei Olympia. Aber so nah an unschlagbar, wie man sein kann. Von daher muss man da natürlich schauen. Aber klar, eine Medaille ist das Ziel, das erklärte Ziel auch. Sie haben mit Olaf Lange einfach auch einen wahnsinnig renommierten Trainer jetzt bekommen. Man kann große Hoffnungen haben, aber wie gesagt, man muss abwarten, wie fit wirklich die wichtigen WNBA-Spielerinnen sind, wenn sie jetzt dann ankommen.
Deutschland eröffnet am 4. September um 17.45 Uhr gegen Spanien, am Tag darauf schon gegen Japan. Da gibt es einen Ruhetag und dann geht es im letzten Spiel am 7. September gegen Mali. Alles in Berlin. Dre, wie immer, excellent. Good luck weiterhin und vielen, vielen Dank. Der große André Vogt vom Got Next Magazin. Abonniert es bitte. Ihr seht im Hintergrund, wer es denn sehen kann bei Dre, die Ausgabe zur Defense. Ja, alles wie immer extrem lesenswert. Dre, ganz, ganz herzlichen Dank.
Mach's gut.